Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Wir reden heute über Stolpersteine und Fußball-Fankultur, wie das miteinander hier in Lichtenberg zu tun hat. Bei mir ist nämlich Basti von der aktiven Fanszene hier vom Verein Lichtenberg 47. Und die haben vor anderthalb Jahren, Oktober 24, Stolpersteine besorgt. Und zwar für den Namensgeber ihres Stadions, Hans Zoschke, und für seine Frau, Elfriede Zoschke. Und diese Stolpersteine sind jetzt da, aber noch nicht verlegt. Deswegen, Basti, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Ja, auch von mir hallo. Schön, dass ich hier sein kann und ein bisschen über unser Gedenk- und Erinnerungsprojekt erzählen kann.
Genau. Du kannst ja mal kurz vorstellen, so aktive Fanszene. Jetzt werden viele zuhören, die nicht zum Fußball gehen, vielleicht auch gar nicht so viel mit aktiven Fanszenen zu tun haben, die dies kennen. Also dem braucht man das nicht erklären. Aber wer seid denn ihr? Was macht denn ihr da so beim Verein?
Genau. Lass mich da vielleicht ein bisschen ausholen. Aktiv klingt so, als wenn die anderen nicht so aktiv wären, aber es stimmt nicht. Also es waren schon immer viele Leute, die auf verschiedenste Weise in dem Verein aktiv sind und auch bei den Spielen unterstützen. Aber wir haben vor so ungefähr 3 Jahren uns gedacht, naja, es ist schöner, wenn nicht nur alle irgendwie am Rand stehen und ab und an mal klatschen oder Lichtenberg rufen, sondern wenn da ein bisschen kontinuierlicher supported wird. Und so haben wir dann angefangen, die Stimmung so ein bisschen zu organisieren. Das ist das, was wir unter aktiv dann verstehen, dass wir halt dastehen. Wir haben unsere Trommel, wir haben unsere Sprechchöre, wir haben unsere Fahnen, um einfach da so ein bisschen dauerhaft Stimmung reinzubringen. Aber es ist uns dann auch ein bisschen zu wenig, nur bei den Spielen da zu sein, sondern uns geht es auch darum, uns in den Verein einzubringen und vielleicht auch darüber hinaus in den Kiez zu wirken. Und so ist dann irgendwann auch dieses Stolperstein-Projekt entstanden, weil das ist ja nichts, was jetzt im Stadion nur verbleiben wird, sondern was direkt in die Stadt rauswirkt.
Ich habe im Vorfeld mal so recherchiert, so was so andere Fanszenen so in Richtung Stolperstein-Kultur machen. Und es gibt viel, so in Dortmund, Bremen, in Frankfurt und überall gibt es so mal Aktionen, dass man Stolpersteine putzt. Und in Nürnberg habe ich gesehen, die haben auch letztes Jahr Stolpersteine selber für ihre ehemaligen jüdischen Mitglieder besorgt. Aber im Großen und Ganzen ist das gar nicht so häufig, ist mir so aufgefallen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, für Hans und Elfriede Zoschke da so ein, 2 Stolpersteine zu machen und auch euch darum zu kümmern, dass sie auch verlegt werden?
Vielleicht mal zu anderen Fanszenen, also was bundesweit an Erinnerungs- und Gedenkkultur in unterschiedlichsten Kreisen läuft, ist wirklich beeindruckend und da sind wir nur ein ganz, ganz, ganz kleines Beispiel von. Und ja, du hast Sachen angesprochen oder auch das Rechercheprojekt von den Babelsberg-Fans zur Geschichte während des NS fand ich auch großartig und so versuchen wir halt auch dort, wo wir aktiv sind, im Kiez so ein bisschen reinzuwirken, weil das ist das, wo wir dann auch was machen können. Und die Idee mit den Stolpersteinen, ja, das ist, irgendwie muss ich da auch genau wieder anfangen, als wir uns gefunden haben und gesagt haben, wir wollen aktiveren Support machen. Und irgendwie war uns immer klar, Hans Zoschke wird da eine Rolle spielen. Das ist bei 47 schon so, der ist immer präsent, der Name, einfach weil unser wunderschönes Stadion so heißt. Und mal ins Zoschke gehen ist über Lichtenberg und Berlin hinaus in der Fußballszene irgendwie ein Begriff, einfach weil so viele Leute dieses Amateurstadion so wunderbar finden. Das heißt, der Name ist eigentlich immer da und über das Stadion ist dann der Name Hans Zoschke halt auch immer schon Identifikationspunkt. Und die Leute wissen und auch wir wussten so vage, waren antifaschistischer Widerstandskämpfer. Aber was dann darüber hinaus ist, da wird es meistens schon ein bisschen dünne und wir haben gedacht, okay, aber antifaschistischer Widerstandskämpfer ist für uns schon mal eine gute Identifikationsfigur, an die man sich gut anlehnen kann. Und da haben wir dann eigentlich angefangen, so ein bisschen Gedenkarbeit zu machen. Das ging dann los, dass wir wieder eingeführt haben, dass zum Todestag Sachen gemacht werden. Und je mehr wir uns dann der Person Hans Zoschke auch genähert haben, indem wir dann mal mehr als nur, Wikipedia oder sowas gelesen haben, haben wir mitgekriegt, okay, da steckt wirklich eine ganze Menge hinter. Also was er dann konkret gemacht hat, dass er halt nicht nur illegalisierten Widerstand aktiv war, sondern auch ganz wichtig für den ArbeiterInnen-Sport in Lichtenberg war. Und dann auch die Rolle seiner Frau, weil dann, wenn es heißt Hans-Zoschke-Stadion oder Hans-Zoschke-Straße, Gedenkstein für Hans-Zoschke, da ist immer nur er. Und wir haben gesehen, dass seine Frau Elfriede Zoschke auch einen, wenn nicht sogar ähnlich großen Impact hatte. Also ich würde sagen, die beiden waren halt zusammen politisch aktiv. Sie hat ihn unterstützt, sie hat den Rücken freigehalten. Wenn er mal arbeitslos war, hat sie das Geld mit nach Hause gebracht, sie hat abends dann gekocht. Dann nach der Geburt der Tochter hat sie sich auch um die Tochter gekümmert, sodass er halt auch Zeit hatte für Treffen. Die Treffen von antifaschistischen Widerstandskämpfern haben dann teilweise auch in der gemeinsamen Wohnung stattgefunden. Auch das hat dann Elfriede Zoschke unterstützt. Sie war auch Arbeitersportlerin. Sie hat mitgeholfen, Illegalisierte, also gerade Alfred Kowalke, in der Wohnung zu verstecken. Und nach der Verhaftung ihres Mannes hat sie, ich sag mal, die Schnauze gehalten. So. Und sie hat ihn immer unterstützt. Und deswegen würde ich sagen, dass seine Widerstandstätigkeit ohne sie gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist uns dann irgendwann klar geworden. Und dann dachten wir, gut, dann brauchen wir auch ein Gedenkprojekt, was beide ehren kann. Und da sind wir dann mit Dagmar Pötsch hier von der Stolpersteinstelle Lichtenberg zusammen auf die Idee gekommen, dass doch Stolpersteine eigentlich eine ganz gute Idee wären. Denn wir waren auch vorher schon mit Dagmar in Kontakt und da war dann der Vibe eher so, na, nur für Hans Zoschke könnte ein bisschen schwierig werden, weil er halt an so vielen Stellen schon geehrt wird. Und das wäre dann ein bisschen viel. Aber zusammen mit seiner Frau wäre das ein sehr, sehr gutes Projekt, auch um nochmal dann auf die Rolle von LebenspartnerInnen im antifaschistischen Widerstand aufmerksam zu machen.
Kleine Nebenbemerkung, es gibt ja noch kein Stadion in Deutschland, das irgendwie nach einer Frau benannt ist. Vielleicht wäre das ja mal als zweiter Schritt Hans und Elfriede Zoschke Stadion, der Gedanke. Aber ja. Entschuldige, das war ein bisschen scherzhaft gerade gemeint.
Oh, du rennst da offene Türen ein. Also in Lichtenberg werden ja gerade auch Stadien oder Sportfelder umbenannt. Das ist ja, scheint ja durchaus möglich zu sein. Und ich hätte definitiv nichts dagegen, den Sponsoring-Teil von unserem Stadionnamen wegzukriegen. Und wer weiß, vielleicht würden sich ja auch Mehrheiten finden, da Elfriede Zoschke noch mit reinzunehmen. Aber das ist weite, weite Zukunftsmusik, würde ich sagen.
Du hast schon gerade gesagt, Zoschke-Stadion in Berlin, Name, das muss ich bestätigen. Ich gehe auch regelmäßig zum Fußball. Das Zoschke, der von denen, die da vielleicht noch nie waren, sehr empfehlenswert hinzugehen. Es ist wirklich ein wunderschönes altes Stadion, ja, es ist ein reines Fußballstadion, das heißt, man steht wirklich oder sitzt ganz nah am Feld dran, ja, also man könnte, selbst wenn da so ein Einwurf ist und man günstig steht, so ein Spieler am Trikot festhalten, ja, also so nah kann man sich das vorstellen. Und da seid ihr, ja, ihr supportet euren Verein und ich frage mich, ihr hast ja schon gesagt, ihr habt dann angefangen, euch über Wikipedia und solche Sachen, wo man sich mal beliest, wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr auf das Leben von Hans und Elfriede Zoschke, was habt ihr da gemacht? Wie seid ihr da rangegangen an die ganze Sache? Also ihr habt ja nicht einfach nur gesagt, so ein Stein, sondern ihr habt gesagt, nee, wir wollen jetzt eigentlich hier viel, viel mehr wissen.
Ja, das ist ja auch was vielleicht bei so Stolpersteinprojekten gar nicht so bekannt ist, dass es nicht nur darum geht, dann irgendwie neue Steine zu verlegen, sondern dass der Anspruch dieses gesamten Projektes auch Bildungsarbeit ist. Und das haben wir versucht, uns halt anzueignen. Und dann, ja, es ging wirklich über so frei verfügbare Internetquellen los. Dann haben wir uns immer weiter durchrecherchiert, sage ich mal. Und ja, Dagmar hatte ich ja auch schon angesprochen. Sie hat uns dann auch unterstützt und so ein bisschen an die Hand genommen, kann man fast schon sagen, und gesagt, hier, guckt mal, da ist die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die haben Archiv, da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Da sind wir hingegangen, dann sind wir ins Archiv vom Stadtmuseum Lichtenberg gegangen und so haben wir uns dann immer weiter vorgetastet. Dann hatte ich Sparta mal geschrieben, ob die noch ein Vereinsarchiv haben, denn das haben wir noch gar nicht erzählt, aber es ist etwas speziell. Hans Zoschke hat als Sportler ja gar nichts mit unserem Verein zu tun. Der war aktiv für den Sportclub Empor. Das war der Nachfolgeverein für den illegalisierten Arbeitersportverein Sparta in Lichtenberg Süd. Und dort waren er und seine Frau aktiv. Es ist auch nicht bekannt, was sie gemacht haben, ob sie da tatsächlich sportlich aktiv waren. Aber ich habe mal gehört, dass es gab noch Leute bei Sparta, die gesagt haben, Hans Zoschke war der beste Zeugwart, den wir jemals hatten. Also die haben sich dann auf anderem Wege eingebracht. Aber genau, er war nicht in unserem Verein aktiv, denn Lichtenberg 47 sagt, 1947 gegründet. Das war knapp 2,5 Jahre nach seinem Tod. Und das Stadion an der Normannenstraße wurde dann einfach nach der Fertigstellung 1952 nach ihm benannt. Übrigens auch durch große, heutzutage würde man sagen, Lobbyarbeit der Ehefrau, die Zeit des Nationalsozialismus überlebt hat und dann sich sehr dafür eingesetzt hat, dass das Gedenken an ihren Mann hochgehalten wird. Und sie hat dann auch dafür gesorgt, dass das heutige Zoschke-Stadion heißt und nicht, was auch durchaus möglich gewesen wäre, Tucholler-Stadion. Und so sind wir zu dem Namen gekommen und so sind wir zu dem Namen gekommen und gedenken jetzt als 47-Fans einem Menschen, der quasi für unseren Kiez-Rivalen aktiv war. Aber das baut dann halt auch Brücken zu dem anderen Lichtenberg-Verein Sparta Lichtenberg. Und dort gibt es einen sehr, sehr engagierten Vereinsarchivar, den Gerhard. Und der macht einfach super krass akribische Archivarbeit. Und der hat uns auch immer Sachen rübergeschoben, wenn er mal was gefunden hat. Und so haben wir einfach irgendwie ein Netzwerk aufgebaut über die Zeit, wo wir dann unsere Informationen bekommen haben. Da sind wir auch noch gar nicht am Ende, aber letztendlich sind wir halt auch nur ein ehrenamtliches Projekt. Unser Fokus liegt dann doch irgendwo noch beim Fußball, sodass wir auch nicht das ganze Jahr über in Archive rennen können. Ich bin auch nicht ganz bereit, da einen Haken dran zu setzen. Es gibt noch ein paar Sachen, die mich interessieren, aber so größtenteils haben wir da schon viel ausrecherchiert, würde ich sagen.
Können wir ja gleich nochmal drauf gucken, aber du hast ja schon gesagt, du bist da bei Sparta, habt ihr da sozusagen auch jemand gefunden, der euch unterstützt hat. Wie guckt denn Sparta, für die jetzt zuhören, ist ja ein bisschen sowas wie euer Rivale hier im Bezirk. Also es gibt ja wirklich hier auch die Bezirksderbys, weil ihr auch in der gleichen Liga gerade spielt, in Verbandsliga NOFV Nord.
Oberliga.
Oberliga, verdammt, ja. In der Oberliga vom Nordostdeutschen Fußballverband Nord. Wie regiert denn der Verein? Wie guckt denn Sparta so auf euch, so als Verein und vielleicht auch die Fanszene bei Sparta? Was denken die denn so über euer Engagement?
So richtig viele Kontakte in den Verein haben wir nicht. Das läuft wirklich vor allem über die Archivarbeit. Aber zum Beispiel Werner Natalis, der Präsident von Sparta, war jetzt auch immer bei den Gedenkveranstaltungen, die wir für Hans Zoschke zum Todestag abgehalten haben. Ich denke, es ist ein wohlwollendes Interesse. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes und wertschätzendes Verhältnis. Und wenn wir jetzt beide immer von so Kiez-Derbys sprechen, dann heißt das nicht, dass es da knallt oder dass das irgendwie aggressiv aufgeladen wäre oder ich würde sagen, es ist so ein respektvolles Necken. Also man zeigt den anderen ein bisschen, wollen wir was gegen euch haben, aber man behandelt sich trotzdem in der Regel respektvoll.
Ja, man hat es auch gemerkt, Pokal letztens. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf die Zoschkes zurück. Das Tolle ist, mit eurem Gedenkprojekt, Erinnerungsprojekt, du hast es gesagt, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann losgeht und Biografien von Menschen in eurem Fall erforscht, die wirklich aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, auch mit ihrem Leben. Also Hans Zoschke hat ja mit seinem Leben dafür bezahlt. Vielleicht kann man, damit das nicht so in Vergessenheit gerät, wir haben vorhin das schon kurz erwähnt, der war irgendwie im Widerstand, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen breiter fassen. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen konkreter erzählen, wie die Widerstandsarbeit von den Zoschkes sozusagen ausgesehen hat und wie sie aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben.
Ja, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, weil in der Zeit, wo wir jetzt diese Erinnerungsarbeit machen, hat sich auch mein Bild so vom politischen Widerstand und von den Menschen, die das gemacht haben, doch so ein bisschen verändert. Weil, also ich bin losgezogen und es war Hans Zoschke. Der hat einen Gedenkstein bei uns, das Stadion ist nach ihm benannt. Ein großartiger Mensch, der so viel erreicht hat, da kann ich einfach nur meinen Hut vorziehen. Also ich habe ihn so innerlich schon auf einen gewissen Sockel gehoben. Aber je mehr wir dann reingegangen sind in die Recherche, hab ich gemerkt, ey, das ist einfach scheint auch ein richtig super netter Typ gewesen zu sein. Also kommt halt aus dem Arbeiterkiez, ist in den 20er Jahren dann zur See gefahren, weil er in Berlin keine Jobs gefunden hat, ist nach einer Verletzung wiedergekommen, hat dann seine Jugendliebe geheiratet, die sind zusammengezogen, dann große Depression, ab in die Arbeitslosigkeit für ihn. Und dort auf dem Arbeitsamt wird immer erzählt, hat er dann andere ArbeiterInnen, KommunistInnen kennengelernt und sich mit denen erstmal angefreundet. Und dann Anfang der 30er gab es halt ArbeiterInnen-Lesekreise bei den Zoschkes. Und so waren sie halt im Kiez einfach in, heute würde man sagen, solidarisches Netzwerk eingebettet. Und das hat auch gehalten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und weiterhin haben sich die Leute bei den Zoschkes getroffen, konnten sich da austauschen. Das gilt besonders auch für Werner Seelenbinder. Der ist vielleicht auch noch einigen hier ein Begriff, also auch großer kommunistischer Widerstandskämpfer und olympischer Ringer, der, obwohl er bekannter Kommunist war, für das nationalsozialistische Deutschland bei Ringerwettkämpfen antreten konnte und das dann für politische Arbeit genutzt hat. Und so waren die beiden halt immer eingebunden. Und wahrscheinlich sind sie dann so auch zu Empor gekommen, einfach weil dieser ehemalige Arbeitersportverein für die Leute so eine Art Oase war, wo sie einfach in einer Zeit, wo antifaschistische Meinungen, solidarische Meinungen verfolgt wurden, dort einfach sein konnten, wie sie waren. Und es gibt ein paar Erzählungen von Elfriede Zoschke, wie ihr Mann so war. Und da betont sie auch immer, dass es einfach ein lustiger Mensch war, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hatte. Auch dann noch Ende der 30er, als er wieder Arbeit gefunden hatte und halt auch klar war, seine Vorgesetzten sind Nazis, auch denen hat er mal was gedrückt, vielleicht dann nicht so politisch, aber er hat ihnen immer mal einen mitgegeben und das hat mich schon beeindruckt. Also das ist halt eine Widerstandsarbeit, die vielleicht auch sonst gar nicht gesehen wird. Einfach dieses Menschliche, das Soziale, das nett zueinander sein und so sich aneinander auch zu binden. Und darauf aufbauend hat er halt viele Leute kennengelernt und dann spätestens mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs haben sich auch die wirklich sichtbaren Widerstandshandlungen intensiviert. Also er und seine Frau waren oftmals daran beteiligt, zum Beispiel illegalisierte Flugschriften, also Flyer oder kleine Zeitungen weiterzugeben und zu verteilen. Eine große Sache, die immer wieder erwähnt wird, ist, dass Hans Zoschke Plakate gegen den Krieg vor so Industriestandorten plakatiert hat. Also das klingt aus einer heutigen Sicht vielleicht gar nicht so großartig. Okay, der hat irgendwie ein paar Plakate geklebt, aber zur damaligen Zeit, wenn die erwischt worden wären, wären sie direkt ins Zuchthaus gewandert und da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Und so, gerade weil sie halt auch so geschätzt waren innerhalb des Kiezes und auch innerhalb der antifaschistischen Bewegung, wurden sie dann gefragt, ob sie Ende 1941 41 Alfred Kowalke verstecken können. Und das war politischer Instrukteur, der in der Illegalität nach Berlin geschickt wurde, um dort halt die verschiedenen Widerstandsgruppen auch über die Kieze hinaus miteinander zu vernetzen. Und der durfte natürlich nicht erkannt werden. Das heißt, die Leute, die den beherbergt hatten, mussten sehr, sehr, sehr diskret sein und immer auf der Hut. Und die Geschichte ist, dass Hans Zoschke dann die Idee hatte, na, wie kriegen wir den rein? Wir haben hier Nachbarn. Wenn die den sehen oder wenn die sehen, dass da auf einmal jemand Drittes bei uns in der Wohnung ist, die rufen doch sofort bei der Gestapo an. Und wenn ich mich richtig erinnere, hieß es, dass sie ihn in einem Klavier in die Wohnung geschleppt haben und dort dann so erstmal reingekriegt haben vor den Augen der Nachbarn. Und ja, leider, also wurde dann trotzdem dieses Netzwerk, was sich zum Verstecken von Alfred Kowalke gebildet hatte, durch einen Spitzel enttarnt. Und im Februar 1942 gab es dann eine wirkliche Verhaftungswelle. Und das hat auch Hans Zoschke erwischt und auch Werner Seelenbinder. Die sind dann beide ins Gefängnis gekommen und dann quasi nie wieder raus. Also es ging über verschiedene Gefängnisse, Arbeitslager, dann bis letztendlich ins Zuchthaus Brandenburg-Görden, wo beide am 24.10.1944 unter dem Fallbeil hingerichtet wurden. Aber selbst in dieser schweren Zeit, in den zweieinhalb Jahren Gefängnis und Zuchthaus, sind immer noch Briefe von ihm an seine Frau übermittelt, an seine Frau mit dem kleinen Kind, was damals, bei seiner Verhaftung knapp 2 Jahre alt war. Und in den Briefen spricht er ihr immer wieder Mut zu. Und das ist wirklich stark auch zu lesen. Das geht selbst bis in die letzten Briefe, die er dann, glaube ich, im September 1944 schreibt, wo ihm klar ist, dass er sterben wird. Aber er sagt, pass auf, du bist stark, kümmere dich um das Kind. Es sind schon viel größere Leute als ich gestorben und ich weiß, dass du das schaffen wirst. Und das ist halt eine Seite, die dann vielleicht gar nicht so durchkommt, wenn man einfach nur den Namen Hans-Zoschke-Stadion sieht. Und so würde ich sagen, hat unsere Arbeit dazu geführt, dass ich und auch andere, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir uns auch nur über Archivmaterialien genähert haben, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich ein ganz kleines Stück näher an den Menschen Hans Zoschke dran bin. Zumindest fühlt es sich für mich so an.
Wow, also das ist so, ihr seid, das kann man mal rausfinden, ja, wenn man so Sachen recherchiert. Ich finde das total beeindruckend. Weißt du, warum Elfriede Zoschke sozusagen davongekommen ist, wenn man das so sagen darf? Warum sie nicht mitverhaftet wurde und vor allem, was sie dann auch danach, ich meine, du hast ja gesagt, sie hätte ja unter anderem dafür gesorgt, dass das Stadion dann nach ihm benannt worden ist, was sie danach dann noch gemacht hat, wie es gewirkt hat, sage ich mal, sie.
Ja, also sie wurde auch verhaftet Anfang 1942, konnte sich aber rausreden, dass sie nicht so viel gewusst hat, weil sie wohl auch nach eigenen Aussagen nicht so viel wusste wie ihr Mann. Aber gleichzeitig hat halt Hans Zoschke auch die volle Schuld auf sich genommen und das dann von ihr quasi so ein bisschen weggenommen. Und das war dann wahrscheinlich auch das Glück. Ja, und nach der Verhaftung von Hans Zoschke, ja, hat sie sich um die Tochter Roswitha gekümmert und natürlich auch immer nach ihrem Mann geschaut. Also teilweise konnten sie sich besuchen, teilweise hatte er sogar mal ein wenig Freigang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist natürlich schwierig, da tobt ein Weltkrieg, ein kleines Kind, ein Mann weiß, dass ihr Mann wahrscheinlich nie wieder nach Hause kommen wird. Also das nötigt mir allergrößten Respekt ab, sich durch so eine Zeit durchzukämpfen. Und nach dem Krieg war sie auch politisch aktiv, aber ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Das ist wirklich eher mein persönlicher Eindruck, dass sie auch viele Bemühungen da reingelegt hat, einfach das Gedenken von ihrem Mann hochzuhalten und da auch wirklich zu schauen, dass er und seine Leistung und sein Schicksal nicht vergessen werden. Das ist das, was ich von dieser Frau mir aus den Archiven zusammenreimen kann. Also ich weiß nicht, was sie für ein Mensch war, ich weiß nicht, was sie sonst so gemacht hat, aber was ich sehe, ist, dass sie halt wirklich mit allem, was sie hatte, für das Andenken von Hans Zoschke gekämpft hat. Und das ging dann so weit, dass Ende der 80er Jahre sollte das Zoschke-Stadion abgerissen werden, um Platz für einen Sportkomplex der Stasi zu machen. Und es heißt immer, dass es nur oder vor allem der persönlichen Intervention von Elfriede Zoschke zu verdanken ist, dass dieser Plan nie in die Tat umgesetzt wurde, also oder zumindest so lange verschoben wurde, bis es keine Stasi mehr gab.
Schöne Beigeschichte. Weißt du, ob es Nachfahren von den Zoschkes gibt? Und habt ihr da Kontakt, falls ja? Oder ist sozusagen keiner mehr auffindbar heute?
Ja, es gibt Nachfahren. Die Tochter hat den Krieg auch überlebt und sie lebt bis heute auch in Berlin. Und ich würde sagen, es gibt einen losen Kontakt. Also wir hatten sie zur Übergabe der Stolpersteine eingeladen. Das hatte aber aus persönlichen Termingründen nicht geklappt. Und so schreiben wir viele Briefe. Und ich habe jetzt vom Verein auch gehört, dass gerade letzte Woche ein Brief von ihr an uns angekommen ist. Und so stehen wir schon in einem losen Austausch und wir hoffen natürlich, dass sie es einrichten kann, zur Stolperstein-Verlegung zu kommen, aber das ist noch nicht klar und das ist natürlich auch in einem so hohen Alter ein enormer Aufwand.
Jetzt werden sich viele fragen, Stolpersteinverlegung, haben wir noch gar nicht gesagt, wann und wie. Was passiert denn? Also jetzt kann sozusagen, ihr habt die Stolpersteine, hast ja gerade gesagt, ihr habt die vor anderthalb Jahren damals hier dem Bürgermeister von Lichtenberg, Martin Schäfer, überreicht. Aber die Stolpersteine werden ja gar nicht in Lichtenberg verlegt, sondern im Friedrichshain. A, warum das? Und B, wann geht das Ganze vonstatten? Und was ist für die, die da hinkommen wollen, was erwartet die denn?
Ja, stimmt, jetzt hatte ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, also zum 80. Todestag hatten wir diese Stolpersteine anfertigen lassen. Und das war 2024. Und dachten dann, na gut, wird schon gehen, dann lassen wir die relativ schnell verlegen. Und dann schauten wir in die Rehwaller Straße 32, denn dort war das letzte gemeinsame Wohnhaus von Hans und Elfriede Zoschke und sehen, ja, wie überall in Berlin wird da gebaut. Da wurde ein riesiges, ich weiß gar nicht, was die da machen, aber es ist viel Stahl und Glas und sieht anders schön aus. Wurde da hochgezogen und die haben halt den kompletten Gehweg, wo dann auch die Stolpersteine hätten eingelegt werden sollen, belegt und so mussten wir die dann erstmal irgendwo unterbringen. Es hat leider nicht geklappt, die bei uns im Verein auszustellen, was vielleicht auch ganz gut ist, weil anderthalb Jahre später ein großer Einbruch war, wo sehr, sehr viele Wertgegenstände entwendet wurden, so dass wir vielleicht auch ein bisschen auf Holz klopfen können, dass die Stolpersteine nicht darunter waren, ja. Und Martin Schäfer hat sich dann netterweise bereit erklärt, sie in seinem Büro aufzunehmen. Und jetzt, seit Anfang des Jahres, ist die Baustelle weg und es ist auch wieder das Wetter so, dass ein bisschen in den Boden reingegangen werden kann. Und dann haben wir jetzt angefangen, die Stolpersteinverlegung für den 29. Mai zu planen. Also sie wird am 29. Mai um 17 Uhr in der Rehwaller Straße 32 stattfinden. Das ist eher in der Nähe vom Ostkreuz und nicht so sehr in der Nähe von der Warschauer Straße und da haben wir auch viele Leute eingeladen. Also es ist ja in dem Sinne dann schon ein bezirksübergreifendes Projekt. Also es werden Vertreter in Bezirkspolitik Friedrichshain-Kreuzberg, aber auch Lichtenberg da sein. Es werden unterschiedlichste Sportvereine anwesend sein, Lichtenberg 47, Sparta Lichtenberg und auch noch ein paar andere. Also es wird schon spannend werden, denke ich mal, weil bisher ist unser Projekt einfach auf eine riesengroße Resonanz gestoßen. Und das, wir freuen uns drauf zu sehen, wer da alles aufschlägt. Und gleichzeitig haben wir uns gedacht, es ist jetzt auch ein bisschen dünne, wenn dann schon so viele Leute kommen, einfach nur die Stolpersteine zu verlegen, sondern dann wollen wir doch auch gleich ein so Get-Together draus machen. Einfach, dass sich die Leute auch nochmal kennenlernen können. Und dann gehen wir in den Veranstaltungsraum einfach die Straße runter und können dort bei ein, zwei Getränken uns nochmal alle kennenlernen, auch mit den Leuten aus dem Kiez nochmal quatschen, weil vielleicht haben die ja auch Lust, weiß ich, so eine Putzpatenschaft zu übernehmen oder sonst irgendwas. Einfach, dass wir so unterschiedliche Menschen, wie dann da sind, auch mal zusammenkommen und überlegen, was wir auch gemeinsam machen können. Ja, das ist so ungefähr der Plan bisher. Und als wenn wir es gewusst hätten, ist am 30.05. der letzte Spieltag. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Auftakt zum Saisonende.
Wenn jetzt Leute zuhören, ja, was ist daran so spannend? Ja, ihr könnt noch aufsteigen, es ist noch alles drin, sage ich. Ja. 29. Mai, Rehwaler Straße 32, ich habe die Uhrzeit vergessen.
17 Uhr.
17 Uhr. Also, wer jetzt losgekriegt hat, hier beim Zuhören, da bin ich auf jeden Fall dabei. Kommen Sie rum, ist wirklich jeder gern gesehen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, diese Stolpersteinverlegungen sind immer spannende Sachen. Und hier eine auch noch mit wahrscheinlich sehr großer Resonanz und sehr vielen verschiedenen Leuten. Also, wenn Sie losgekriegt haben, kommen Sie gerne hin. Basti, vielen Dank, dass du hier warst, uns ein bisschen mitgenommen hast in das, was ihr die letzten ja, 2-3 Jahre auf die Beine gestellt habt. Wirklich ein tolles Projekt. Ich will nochmal Danke sagen, auch von der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke, für die hier zuhören. Vielen Dank.
Ja, danke für die Chance, dass wir uns vorstellen konnten. Ich hoffe, die Leute waren jetzt nicht von zu viel Archiv-Talk gelangweilt. Und wenn nicht, Feedback gibt es dann vielleicht am 29.05. einfach persönlich.
Genau, okay. Vielen Dank.
Danke.